Am Anfang hatten wir natürlich auch noch nicht so viele Interessierte hier, aber sobald das Projekt angelaufen ist, haben wir ganz viele Presseanfragen, vor allem von Hamburger Presse bekommen. Wir hatten die Eich Plus hier, die ein Feature mit uns macht, jetzt auch im ersten Heft des nächsten Jahres und hier gegenüber im Parkhaus auch einen Projektabend eigentlich, wo wir das Projekt vorgestellt haben, gemacht mit uns. Dann hatten wir aber auch öffentliche Tage, wo wir Siebdruck, Werkstatt und Bürobesichtigung hatten, wo auch Leute, die das auf der Straße gesehen haben, weil wir da mit Kreide auf dem Boden gemalt haben, geschaut, wir wohnen im Büro, sind vorbeigekommen und haben sich das einfach angeschaut, weil sie es interessant fanden. Also da auch dieses Interesse raus aus der Architekturbubble, weil natürlich jeder von Wohnen betroffen ist und die meisten Leute auch irgendwann mal in ihrer Wohnkarriere Probleme hatten, eine Wohnung zu finden und daher ein sehr großes Interesse besteht von der Bevölkerung.
Herzlich willkommen zur 40. Episode Staffel 7 von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kunekert. Heute geht es um das Wohnen im leerstehenden Bürogebäude und um temporäre Umnutzung. Ich spreche mit dem Hamburger Kollektiv von Wegen Leer, bestehend aus Leona Erdmann, Juli Sotthoff und Emma Stiele, hier vertreten durch Emma Stiele. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast der Bundesarchitektenkammer Architektur statt Planung, Emma Stiele.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, hier sprechen zu dürfen mit meiner Person. Ich spreche für das Kollektiv von Wegen Leer heute. Leona Erdmann und Juli Sotthoff können leider nicht dabei sein, aber ich hoffe, sie so gut wie möglich zu vertreten.
Ja, genau, sie können nicht dabei sein, weil ich im Endeffekt darum gebeten hatte, mit einer von euch zu sprechen. Und freut mich total, dass das klappt und dass du fürs Kollektiv sprichst. Erstmal die Frage, wie seid ihr drei zusammengekommen? Wo habt ihr euch kennengelernt und wie ist von Wegen Leer entstanden?
Wir drei haben seit dem ersten Semester zusammen an der Hafen City Universität Architektur studiert und daher kennen wir uns und intensiv kennengelernt haben wir uns eigentlich im Erasmus, da waren wir auch zufällig zu dritt, davor hatten wir gar nicht so viel in der Uni miteinander zu tun.
Und wo wart ihr da?
In Nantes an der ENSA in Frankreich, da haben wir dann sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und natürlich auch sehr viele Eindrücke gewinnen können von der Architektur dort. Es war auch die Zeit, als in Frankreich ganz viele Streiks stattgefunden haben wegen der Rentenreform. Da haben wir vielleicht auch ein bisschen dieses Aktivistische mitbekommen.
Die Gelbwesten.
Ja, ja, genau. Und das hat uns eigentlich auch sehr inspiriert. Das fanden wir cool. Und dann haben wir wieder zurück in Hamburg, ein Jahr später war es, glaube ich, dann, gemeinsam unsere Bachelor-Thesis geschrieben. Dazu komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer, auch im Kontext mit dem Projekt hier. Und dann haben wir danach das Kollektiv von Wegen Leer gegründet, dann im Zuge der Umsetzung eigentlich des Projektes.
Ja. Und von Wegen Leer, der Name, woher kommt der, was bedeutet der?
Von Wegen Leer es geht um leerstehende Büros, die können bewohnt werden und es ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht ein provokativer Name, der das so ein bisschen ausdrückt. Also von wegen leer, es kann bewohnt werden.
Ah ja, okay. Dann sprechen wir auch mal darüber, wie ihr das auch bewiesen habt im Endeffekt, dass bewohnt werden kann. Sprechen wir über das Projekt Pop-up Wohnen, wo wir jetzt auch gerade drin sitzen, in Stadtmitte in der Nähe vom Bahnhof im Endeffekt. In welchem Kontext hat das Projekt Pop-up Wohnen denn stattgefunden?
Um den gesamten Kontext zu sehen, müssen wir anderthalb Jahre ungefähr zurückschauen. Da haben wir nämlich, was ich gerade schon erzählt hatte, unsere Bachelor-Thesen geschrieben, auch zum Thema Wohnzwischennutzung im Büroleerstand. Und wir kamen da so drauf, weil wir eigentlich so diese zwei Probleme gesehen haben in Hamburg, vor allem in Hamburg, weil wir halt hier sind, aber das sind Probleme, die auch in eigentlich allen Metropolen in Deutschland sichtbar sind. Also zum einen Büroleerstand. In Hamburg zum Beispiel stehen 850.000 Quadratmeter Bürofläche leer momentan. In Städten Berlin, Frankfurt und München ist es noch mehr. Da sind es jeweils, glaube ich, über 1 Million Quadratmeter. Und auf der anderen Seite paradoxerweise dieses große, große Problem von Wohnraummangel, was ja auch schon sehr viel diskutiert wurde, auch hier in dem Podcast in den letzten Folgen. Und haben uns eigentlich gefragt, so diese zwei Probleme, ob die sich nicht irgendwie auflösen können, weil auf der einen Seite zu viel gibt, auf der anderen Seite zu wenig. Und naheliegend ist da natürlich dann die Umnutzung. Da gibt es natürlich auch einige Hürden gegen Umnutzung. Das ist natürlich langfristig schon ein Ziel, was wir auch sagen möchten, das ist besser als die Zwischennutzung, die wir vorschlagen, weil es natürlich auch langfristig Wohnraum schafft. Aber um die Hürden so zu umgehen, kann die Zwischennutzung eine Lösung sein. Und dann haben wir mit unserer Bachelor-Thesis so ein dreistufiges Konzept oder einen Prozess eigentlich entworfen, wie die Wohnzwischennutzung in leerstehenden Büros etabliert werden kann. Und nach unseren Thesen oder direkt nach unserer Bachelor-Thesis haben wir uns dann beworben auf das Programm Verborgene Potenziale in Hamburg. Das war vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, zukunftsfähige Innenstädte und Zentrum aus diesem großen Topf. Und die haben Pilotprojekte gefördert zu der Zeit für die Belebung der Innenstadt, eigentlich für eine Nutzungsvielfalt in der Innenstadt, und dachten dann, eigentlich gehört Wohnen ja auch zu einer Nutzungsvielfalt dazu, gerade in der Innenstadt, wo es eigentlich nur Büros und vor allem viel Büroleerstand gibt, haben uns dann darauf beworben, die Förderung dann für uns überraschenderweise eigentlich bekommen und haben uns sehr, sehr darüber gefreut. Dann sind wir zurück zur HCU, zur Uni gegangen und haben mit der Professorin, mit der wir vorher auch die Thesis bearbeitet oder gemacht haben, Sabine Hansmann vom Fachbereich Architektur, Raum und Gesellschaft von unserer Uni, von der HCU, und haben mit ihr zusammen einen Entwurfskurs konzipiert als Reallabor, um das Projekt zusammen mit, das war ein Masterentwurfskurs, ein interdisziplinärer, zusammen mit Studierenden sozusagen umzusetzen, weil es war klar, zu dritt kriegen wir das nicht hin. Wir brauchen motivierte Menschen, die da eigentlich auch den gleichen Drive haben. Und wo finden wir das in der Uni?
Interessant finde ich, dass ihr die Förderung vorher schon bekommen habt, auch ohne die Institution im Hintergrund. Das heißt, euer Konzept muss wirklich überzeugt haben. Dann lass uns doch mal darüber sprechen. Wie sieht das Konzept genau aus? Ihr habt es ja selber auch ausprobiert. Wir sitzen ja auch jetzt gerade hier. Es ist bald vorbei. Nächste Woche seid ihr schon draußen. Also es ist schon einiges abgebaut, aber wir sitzen auf einer quasi einem ehemaligen Büro, eine halbe Büroetage, und die war zum Wohnen umgebaut. Erzähl mal bitte, wie ging das vonstatten?
Genau, also wir sitzen hier, die Bürofläche sind ungefähr 150 Quadratmeter. Für die Bewerbung, um den Rahmen nochmal zu öffnen, haben wir eine Fläche gebraucht. Dafür haben wir den Eigentümer von der Fläche hier angesprochen und gefragt, ob er uns die gegen Nebenkosten ausleiht, sozusagen für diesen Forschungszweck auch. Der hat sie uns dann netterweise gegeben. Und dann haben wir zusammen mit den Studierenden, wie ich gerade schon gesagt habe, das eigentlich alles hier umgesetzt und mit Sabine Hansmann. Das Reallabor fand hier auf der Fläche statt. Am Anfang, wir sitzen jetzt hier gerade im sozusagen offenen Wohnbereich. Am Anfang waren hier noch überall Wände. Wir haben eigentlich angefangen mit dem Kurs so ein bisschen auf einer wissenschaftlicheren Ebene. Also wir haben über Wohnstandards gesprochen. Wie wollen wir eigentlich zusammen wohnen? Weil die Idee auch war, dass die Studierenden hier am Ende wohnen werden und das sozusagen austesten, was sie entworfen haben. Deswegen haben wir Standards festgelegt, die das Zusammenleben natürlich auch irgendwo definiert haben am Ende. Das war der Beginn. Dann sind wir in die Entwurfsphase übergegangen, wo wir einzelne Entwurfsteams hatten, die sich zum einen mit baulichen Entwürfen, also mit allen Möbelstrukturen, die wir hier drin haben, also mit der Küche war ein Team, das Bad war ein Team, die Schlafsituation. Dann hatten wir aber auch noch immaterielle Entwürfe für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Events, die stattgefunden haben. Und immer wieder haben wir durchgetauscht, auch die Teams, dass es eben einfach so ein gemeinschaftliches Projekt am Ende auch wird. Und nach dieser Planung sind wir in die Umsetzung gegangen. Und da haben wir auch gemeinschaftlich eigentlich alles, was davor geplant wurde, umgesetzt. Und die Planung ging ungefähr 2,5 Monate, die Umsetzung nur 2,5 Wochen. Das war auch ein bisschen dem Bauantrag geschuldet, auf den wir warten mussten, bevor wir loslegen konnten. Und in der Umsetzung haben wir dann die Wände rausgerissen, die Möbelstrukturen gebaut. Dafür hatten wir eine Bohrschablone, damit auch alle einfach mitarbeiten können, die davor auch entworfen wurde von den Studierenden. Mhm. Genau, und diese Umsetzungsphase war natürlich sehr intensiv. Wir saßen hier sehr viele Nächte zusammen mit den Studierenden und haben alles daran getan, dass es hier fertig wird zum öffentlichen Einzug, der dann stattgefunden hat. Einmal durch die Innenstadt mit unseren ganzen Möbeln und Plakaten, um zu zeigen, dass wir jetzt hier in das ehemals leerstehende Büro einziehen. Genau.
Ehemals leerstehend, wart ihr nicht die Einzigen dann hier?
Es gab noch eine andere Nutzung in einem Geschoss und sonst die restlichen Ebenen waren leerstehend.
Du hast eben gesagt, Wände rausgerissen, das waren Trockenbauwände, also es war relativ wenig Bauschutt, gehe ich mal von aus. Ihr müsstet ja das irgendwie handeln.
Ja, also es war für uns, ich sag mal, viel Bauschutt, weil wir damit jetzt noch nie gearbeitet haben, dass wir selbst Wände rausreißen oder so handwerklich auch arbeiten, tatsächlich in so einem Projekt. Aber es war, dadurch, dass es nur Trockenbauwände waren, natürlich auch einfach zu handhaben für uns. Und wir sind dann mehrmals zum Wertstoffhof gefahren, haben das alles abgegeben.
Also voller Einsatz. Wie lange habt ihr dann hier gewohnt insgesamt?
Wir haben insgesamt einen Monat hier gewohnt. Das war dem geschuldet, dass wir eben das Projekt in der kurzen Zeit fertig machen mussten durch die Förderung. Die musste nämlich, das Projekt musste abgeschlossen sein zu einem bestimmten Zeitpunkt und dem Semester. Also, dass wir am Ende natürlich nicht mehr ewig hier wohnen konnten. Und das war auch eher so als Probewohnen. Also, es hat immer noch diesen Pilotprojektcharakter behalten. Und trotzdem war es total gut, um einige Erkenntnisse natürlich schon zu ziehen, wie es ist, temporär in einem Büro zu wohnen.
Darüber würde ich gerne sprechen. Was habt ihr für Erkenntnisse daraus gezogen? Wie funktioniert das mit der Zwischennutzung Wohnen?
Also die erste Erkenntnis ist eigentlich, dass es total gut funktioniert. Wir hatten mit relativ wenig Förderung, wir haben insgesamt für Material nur 8.000 Euro gezahlt. Natürlich sehr, sehr viele unbezahlte Arbeitsstunden durch uns und die Studierenden, das darf man nicht in den Hintergrund rücken lassen.
Muss man eigentlich mit einrechnen.
Ja, genau. Und genau, es hat voll gut funktioniert. Erkenntnisse, die man hat, ist natürlich, die Lage von so einem Büro ist nicht typischerweise in Wohngebieten. Es ist natürlich ein anderer Rhythmus, den man mitbekommt. Mhm. Tagsüber ist hier in der Innenstadt total viel los. Morgens kommen die ganzen Menschen rein zum Arbeiten und abends fahren alle wieder weg und ab abends und nachts ist es hier super, super leer. Also man kriegt einfach so einen anderen Rhythmus in der Stadt mit.
Was wieder für eine Mischnutzung spricht.
Ja, total. Und das ist ja auch Ziel eigentlich der Stadtplanung, so eine Mischnutzung zu haben und gerade in der Innenstadt eine Wohnnutzung auch zu haben. Dann natürlich auch die Infrastruktur, die man in der Stadt hat. Ich meine, wir sind jetzt alle nicht von Kitas oder solchen großen Infrastrukturen abhängig, aber zum Beispiel der nächstgelegene Supermarkt war in einem Einkaufszentrum im Untergeschoss, wo eigentlich nur Getränke gekauft werden und wir dann da immer mit unserem Klopapier an der Kasse standen. Und dieses gemeinschaftliche Wohnen. Also wir haben hier zu acht gewohnt auf dieser Fläche und die wenigsten haben davor auch mit so vielen Menschen in einer Wohngemeinschaft gewohnt. Das ist natürlich auch sehr erkenntnisreich im Endeffekt. Dadurch, dass wir das alles hier gemeinsam davor schon geplant haben und alle BewohnerInnen in dem ganzen Planungsprozess inbegriffen waren, waren natürlich viele Aushandlungen, die davor schon passiert ist, die nicht während des Wohnens erst passiert ist. Aber genau, das ist natürlich dann auch nochmal spannend, wie das ist, eigentlich mit so vielen Leuten zusammen zu wohnen.
Ja, wir sind eben durch die Wohnung gelaufen. Es gibt drei Schlafzimmer oder vier sogar? Vier, ne?
Vier Schlafzimmer. Ja.
Genau. Ein Luxuszimmer, wie du selber sagtest, weil das ist das Größte und das ist wie so ein Master-Bedroom für ein Doppelbett im Endeffekt. Und dann gab es auch ein sehr kleines, da hat sich jemand Hochbett reingebaut und dann gab es noch eins mit vier Betten drin, die nur mit Vorhängen voneinander getrennt waren.
Ja, genau. Also erstmal wollten wir auch verschiedene Zimmer eigentlich konzipieren, damit wir verschiedene Erkenntnisse am Ende haben. Die Studierenden haben nämlich Wohnethnografien während der Wohnzeit geschrieben, wo natürlich das dann auch spannend ist, aus verschiedenen Perspektiven das zu erfahren oder zu lesen.
Habt ihr Streichhölzer ziehen lassen, während welches Zimmer gehört, kommt?
Eigentlich war es sehr einfach. Man denkt jetzt natürlich, alle wollten unbedingt ins Luxuszimmer, aber es haben sich zum Beispiel dann auch Freundschaften gebildet während der Entwurfszeit, wo es dann nicht so schlimm war, wenn man zu zweit in einem Zimmer schläft. Und wir haben ein Zweier- und ein Dreierzimmer. Und die Zimmer sind auch eigentlich so konzipiert, dass man seine Privatsphäre in der kleinsten Zelle hat, also dass man zum Schlafen schon sichtgeschützt zumindest ist. Deswegen, es war nicht so ein großes Thema, wie die Zimmer aufgeteilt werden. Und dieses Dreibettzimmer oder diese Mehrbettzimmer für jetzt zukünftige Projekte würden wir wahrscheinlich auch nicht mehr so machen, weil es eben dieses Probewohnen war und eigentlich alle Studierenden auch hier wohnen wollten, was dazu geführt hat, dass wir natürlich auch Zimmer haben mussten mit mehreren Betten, sonst hätten wir nicht so viele Studierenden hier schlafen lassen können, sonst hätten wir zu wenig Platz gehabt. Mhm. Für eine dauerhafte Wohnnutzung wäre das natürlich dann auch nochmal was anderes.
Mhm. Welche Funktion hat jetzt dieses temporäre Wohnen? Also wenn man sich vorstellt, Menschen können nur temporär irgendwo wohnen, das ist ja auch eine gewisse Unruhe. Also man braucht ja auch eigentlich einen festen Wohnort, von dem man weiß, ich muss nicht in 4 Wochen wieder raus. Sonst ist man ja nomadenmäßig immer unterwegs. Und die ganzen Studierenden hier hatten natürlich auch Wohnungen, in denen sie normalerweise wohnen. Was natürlich auch klar ist, weil das ja jetzt ein Pilotprojekt, ein Sonderprojekt war. Aber habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht, inwiefern temporäres Wohnen nicht nur als Protestform, sondern wirklich als sinnvolles Angebot funktionieren kann?
Ja, total. Also es ist natürlich immer eine Frage, welche NutzerInnengruppe spricht das an? Eine Familie mit kleinen Kindern ist vielleicht nicht die richtige Gruppe, die in ein temporäres Wohnkonzept einzieht. Studierende hingegen schon, wenn wir jetzt nicht von 4 Wochen sprechen, dass die kurze Zeit war, dieses Probewohnen. Unsere Vision ist dann schon, dass es mindestens 6 Monate Wohnzeit sind, am besten eigentlich 1 Jahr oder länger. Und das ist natürlich für Studierende sowieso eine sehr normale Wohnform. Also viele ziehen ständig um im Studium, wohnen in Wohngemeinschaften und
sind sehr betroffen auch von der schlimmen Wohnungssituation. Ne? Also
total.
Es ist tatsächlich für die jetzt auch konzipiert im Endeffekt dann.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Junge Menschen, die zwar den Nachteil vielleicht haben, alle 6 Monate umziehen zu müssen, aber meistens gute Lage, große Räume mit viel Fenster, was ja normalerweise eher ein Indikator für luxuriöse Wohnungen sind. Ne? Also so gleicht sich das dann vielleicht so ein bisschen aus.
Ja, total. Und natürlich günstig. Also wir wollen jetzt nicht die nächste Firma sein, die viel zu teuren studentischen Wohnraum vermietet, sondern das eigentlich gemeinwohlorientiert machen und dass es sich irgendwie selbst trägt am Ende. Und es ist uns auch bewusst, dass es natürlich wieder prekäre Wohnverhältnisse schaffen kann. Das ist nicht die Lösung für die Wohnungsnot, die wir haben, aber es ist natürlich ein Baustein, den man schon einsetzen kann für bestimmte BewohnerInnengruppen.
Ja, und vor allen Dingen habt ihr jetzt auch aufmerksam gemacht, das Haus wird ja auch abgerissen. Mhm. Welche Rolle hat das auch gespielt? Also habt ihr darauf auch aufmerksam machen wollen, dass hier ein intaktes Haus abgerissen wird, damit am Ende wieder ein Bürohaus neu gebaut wird an der gleichen Stelle?
Ja, teilweise Büro. Also hier wird auch Wohnen gebaut, aber eben auch Büro. Darauf haben wir jetzt nicht explizit aufmerksam gemacht, sondern das war so in diesem Gesamtprotest wahrscheinlich beinhaltet. Mhm. Und das Konzept funktioniert natürlich gerade für Gebäude sehr gut, die abgerissen werden und diese Restzeit noch überbrückt werden muss und die sowieso leer steht, weil es entmietet wird von den Mietern, die davor drin waren. Und dann eignet sich das natürlich super vor so einem Abriss oder vor eigentlich einem neuen Nutzungszyklus eines Gebäudes, da dieses temporäre Wohnen reinzumachen.
Jetzt war das ja auch gefördert. Es wurden ja Projekte gefördert, die eben innovativ sind für die Stadt Hamburg. Welche Auswirkungen wird dieses Projekt vielleicht haben? War das ein Augenöffner? Habt ihr Feedback bekommen aus der Verwaltung oder aus der politischen Ebene?
Ja, also die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg nimmt das sehr, sehr gut an. Die sind eigentlich begeistert und wollen das auch weitertragen. Also wir hatten die auch vor 3 Wochen ungefähr bei einem Fachkreis hier, wo wir drüber gesprochen haben, wie wir das eigentlich skalieren können, wie wir das weitermachen können in der Art. Das heißt, von der Seite wird das sehr gut angenommen. Die Innenstadtkoordinatorin, die gerade für diesen Bereich diese Pilotprojekte eigentlich auswirken soll, war auch schon mehrmals hier in der Fläche und ist auch begeistert davon und möchte das unterstützen weiter. Deswegen eigentlich haben wir da total den Rückenwind von der Politik. Und trotzdem fehlt es natürlich dann wieder an Geldern, um das irgendwie ordentlich umsetzen zu können, das nächste Projekt. Und ja.
Mhm, verstehe. Aber da seid ihr sozusagen weiterhin dran und in Verhandlungen.
Genau. Also wir sind weiterhin in Gesprächen mit der Stadt, mit der Politik auch. Da gibt es aber auch schon andere Initiativen, die zum Beispiel Bürgerschaftsanfragen gestellt haben. Die CDU hat schon ganz häufig Bürgerschaftsanfragen an den Senat gestellt, warum eigentlich nichts mit den leerstehenden Büros gemacht wird und Pilotprojekte zum Beispiel zur gänzlichen Umnutzung gefordert, jetzt erst letztens, die aber abgelehnt wurden vom Senat. Also das ist auch so ein bisschen, gleichzeitig wird sowas wie wir hier machen, begrüßt, weil wir es vielleicht auch aus Eigeninitiative gemacht haben und da jetzt nicht so, es war ja auch sehr günstig. Und auf der anderen Seite werden dann solche Anfragen abgelehnt. Also das ist jetzt nicht so eine komplett eine Richtung, in die Politik da geht.
Ja, also es gibt noch ein paar Steine aus dem, große Steine aus dem Weg zu räumen. Habt ihr euch ähnliche Projekte angeschaut? Also Verwaltungsgebäude, die zu Wohnbauten umgebaut wurden?
Ja, also wir haben das auch für unsere Bachelorarbeit natürlich erforscht, was es da schon gibt. Es gibt echt nicht viel, aber zum Beispiel gibt es in Stuttgart den Adapter e.V. Die haben das auch schon mal in Stuttgart, aber in einer alten Spinnerei gemacht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Bausubstanz. Das ist ein sehr, sehr großer, freier Raum, schöner Raum auch, was auch nochmal anders ist, als wenn man das in einem Büro macht, das niedrige Decken hat.
Da hängt ja sozusagen jetzt ein bisschen in der Luft. Ihr wisst nicht, wie es weitergeht.
Ja, beziehungsweise wir sind uns eigentlich sehr sicher, dass es weitergeht. Wir wollen das auch sehr gerne wieder zusammen mit Sabine Hansmann von der HCU machen, dass wir daraus ein Forschungsprojekt machen. Mhm. Wir sind auch sehr, sehr zuversichtlich, dass es mit der Förderung noch funktioniert. Mhm. Wir hatten jetzt den ersten Anlauf gemacht, wo wir natürlich nicht direkt irgendwie eine Riesensumme zugesagt bekommen haben. Das haben wir uns auch gar nicht so ausgemalt. Ja. Und wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen in der zweiten Phase der Finanzakquise. Das wird unserer Meinung nach auch noch funktionieren.
Nochmal zu dem Projekt hier. Wie groß war das Interesse? Welche Leute sind hier vorbeigekommen?
Das Interesse war total groß. Also wir hatten gar nicht damit gerechnet. Am Anfang hatten wir natürlich auch noch nicht so viele Interessierte hier, aber sobald das Projekt angelaufen ist, haben wir ganz viele Presseanfragen, vor allem von Hamburger Presse bekommen. Wir hatten die Eich Plus hier, die ein Feature mit uns macht, jetzt auch im ersten Heft des nächsten Jahres und hier gegenüber im Parkhaus auch einen Projektabend eigentlich, wo wir das Projekt vorgestellt haben, gemacht mit uns. Dann hatten wir aber auch öffentliche Tage, wo wir Siebdruck, Werkstatt und Bürobesichtigung hatten, wo auch Leute, die das auf der Straße gesehen haben, weil wir da mit Kreide auf dem Boden gemalt haben, geschaut, wir wohnen im Büro, sind vorbeigekommen und haben sich das einfach angeschaut, weil sie es interessant fanden. Also da auch dieses Interesse raus aus der Architekturbubble, weil natürlich jeder von Wohnen betroffen ist und die meisten Leute auch irgendwann mal in ihrer Wohnkarriere Probleme hatten, eine Wohnung zu finden. Und daher ein sehr großes Interesse besteht von der Bevölkerung.
Das ist eher klug, denke ich auch, ne, aus der Bubble rauszukommen, weil Menschen in der Verwaltung brauchen eher Druck von der Bevölkerung. Die Bubble allein kann da gar nichts machen. Aber wenn die Bevölkerung selber auch darauf aufmerksam wird, das unterstützt und dafür stimmt, ne, dann ist das natürlich auch ein Vorteil.
Ja.
Ihr habt ja auch, du hast es eben gesagt, ein System entwickelt, also auch zum Beispiel eine Bohrschablone. Dementsprechend sind die Möbel alle relativ reduziert, einfach zusammenzubauen, haben eine Ästhetik und sind leicht. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also ist da auch der kreislauffähige Gedanke drin? So sieht das eigentlich aus. Ihr habt eine Tür zersägt und daraus ein Regal gemacht und lauter solcher Dinge entdeckt man hier. Welche Rolle hat das für euch gespielt?
Genau, also die Möbelstrukturen hier waren Entwürfe der Studierenden aus dem Reallabor. Und die Grundgedanken oder die Grundvoraussetzung, die wir eigentlich hatten, war, es muss einfach auf- und abbaubar sein, weil natürlich im besten Fall man die Möbel abbaut und dann im nächsten Gebäude, was leer steht, wieder aufbaut. Also da so dieser Kreislaufgedanke im kleinen Kreislauf ist da auf jeden Fall mitgedacht. Wir haben die Möbel bestehen aus 4 Kanthölzern, die haben wir alle neu gekauft und die Schrauben zur Fixierung. Aber sonst haben wir relativ viel, was wir genutzt haben, aus dem Büro, was wir aufgefunden haben, genutzt. Was du gerade schon meintest, die Küchenplatte ist aus alten Türen, die wir aus den Wänden genommen haben, die wir abgerissen haben. Wir haben die Vorhänge alle von Schrott Bewahre gekauft. Das ist so ein Secondhand-Baumarkt in Hamburg. Wir haben das Spülbecken aus der alten Teeküche wiederverwendet. Also wir haben auf jeden Fall versucht, so viel wie möglich aus dem alten Büro zu nutzen und so viel wie möglich auch dann, was wir neu gekauft haben, aus dem Secondhand-Baumarkt von Schrott Bewahre zu besorgen. Mhm. Und dann eben dieser innere Kreislaufgedanke des Auf- und Wiederabbauens.
Und da sieht man halt wirklich auch nochmal, wie ästhetisch es auch mit einfachen Mitteln sein kann. Es gibt Fotos davon, ich verlinke die Seite auf jeden Fall, dann kann man sich das mal anschauen, ganz tolle Bilder zu sehen. Ich würde gerne jetzt mal von dem Projekt wegkommen und mal zur Kollektivarbeit nochmal rüberschwenken. Ihr habt euch ja entschieden, als Kollektiv zu arbeiten. Das ist ja gar nicht so selten jetzt in den jüngeren Generationen. Was bedeutet euch das Kollektiv und ist es schwierig, im Kollektiv zu arbeiten, also eine gemeinsame Haltung zu haben und so weiter, oder fluppt das und läuft wie geschmiert?
Also am Anfang ist es sehr einfach, ein Kollektiv erstmal zu gründen. Man braucht sehr viel weniger dafür als bei anderen Gesellschaftsformen. Ne? Man braucht keinen Vertrag, man braucht keine Juristin, man braucht kein Finanzamt. Deswegen ist es natürlich auch eine sehr, sehr einfache Form, sich mit einem Grundgedanken, den man zusammen verfolgen will, zusammenzubringen. Und bei uns war das am Anfang auch so ein bisschen dieses pragmatische, ja, wir haben die Förderung bekommen, wir mussten uns schnell irgendwie gründen, wir mussten dann eine Form sein oder uns irgendwie nennen, dass wir nicht als Einzelperson auftreten. Aber es ist natürlich auch eine bewusste Entscheidung gegen die klassischen Hierarchieformen, die es natürlich in diesen anderen Gesellschaftsformen immer gibt. Also dieser Kollektivgedanke, da kommt ja auch das Wort schon her, ist so dieses Gemeinsame. Man trifft Entscheidungen gemeinsam. Man hat irgendwie jetzt auch im Entwurfskurs war auch so die Idee, ja, wir treffen Entscheidungen basisdemokratisch. Es hat meistens auch gut funktioniert. Es sorgt natürlich für sehr viel Aushandlung und Kommunikation und vieles dauert länger, wenn man im Kollektiv arbeitet und ist vielleicht auch weniger effizient. Also wir versuchen zum Beispiel zu dritt auch sehr viel immer gemeinsam zu machen. Wir haben jetzt auch gefragt, ob wir hier gemeinsam mitsprechen können oder bei Vorträgen sind wir gerne gemeinsam. Ist natürlich weniger effizient, als wenn es eine Chefin gibt und die macht alles. Aber dieses, ja, gegen die klassische Hierarchie und gemeinsam an einem Projekt oder an einem Ziel zu arbeiten, was man hat, das ist so ein bisschen der Gedanke, warum wir ein Kollektiv sind.
Würdet ihr auch wachsen wollen oder zu dritt bleiben?
Also jetzt erstmal wollen wir zu dritt bleiben, weil wir aber auch gerade selber so ein bisschen in der Findung sind und alles irgendwie so zusammenzurren müssen, wie wir zum nächsten Projekt kommen und uns da auch zu dritt nicht immer 100% effizient absprechen. Und deswegen wollen wir erstmal zu dritt bleiben, aber wollen das auch gar nicht ausschließen, dass wir in Zukunft auch auf jeden Fall wachsen wollen. Mhm. Also, um das nicht unter den Teppich zu kehren, wir sind auch eine GbR, weil es einfach,
weil das einfach, Geständnis.
Es ist wirklich wie ein Geständnis jetzt. Natürlich, um Verträge zu unterschreiben, ja. Damit natürlich auch der Vertragspartner irgendwo ein Vertrauen in uns hat oder eine Garantie, dass wir auch eine zusammengeschlossene Form sind, die auch vertraglich einfach funktioniert, ja. Haben wir auch eine GbR gegründet, aber also, sind gerne eigentlich unter diesem Namen vom Kollektiv.
Und hättet ihr die Förderung auch als Kollektiv bekommen oder hing das damit auch zusammen, dass ihr es schon brauchtet?
Wir haben die Förderung auch als Kollektiv bekommen, aber das war dann auch zum Beispiel problematisch mit dem Konto, auf was das überwiesen wird, wie wir das abrechnen. Da haben wir dann ein gemeinsames Konto, eigentlich so ein Geschäftskonto gemacht. Dafür muss man zum Beispiel alleine GbR sein. Mhm. Oder für den Vertrag gerade mit dem Eigentümer der Fläche hier war das natürlich auch sehr wichtig, dass wir eine GbR sind und nicht eine Person am Ende dann daran hängen bleibt, wenn irgendwas schief geht und sich dann da privat haftbar macht.
Ja, ja. Wobei bei einer GbR seid ihr jetzt jede von euch haftbar.
Wenigstens zusammen dann.
genau, ja. Seht ihr euch als Teil einer Bewegung in der Architektur, die neue Formen des Zusammenarbeitens und Bauens auch ausprobiert?
Ja, eigentlich schon. Also dieses Architektur auch begreifen, dass man einen größeren Maßstab anschauen kann, dass es nicht immer nur ein Objekt ist, was man plant und dann auch umsetzt, sondern dass man im größeren Maßstab auch Prozesse mitdenken kann, eigentlich alle NutzerInnen, die daran hängen, alle AkteurInnen, die eigentlich in zum Beispiel dieses Projekt integriert waren, irgendwie mitzudenken und mit einzubeziehen und ja auch so politisch-gesellschaftliche Probleme eigentlich versuchen mit architektonischen Ansätzen zu lösen, das ist ja schon wahrscheinlich so ein anderer Ansatz der Architektur.
Ja, und wenn du jetzt, oder ihr, ja, du sprichst ja für euch, wenn ihr Wünsche an die Politik und auch an die Kammern, in die ihr ja irgendwann wahrscheinlich eintreten müsst, wenn ihr als ArchitektInnen arbeiten wollt, also welche Rahmenbedingungen wünscht ihr euch? Was sollte sich ändern, damit kollektives Arbeiten und auch experimentelles Wohnen vielleicht besser möglich ist?
Ja, also Das sind natürlich dann auch mehrere Maßstabsebenen. Zum einen, also wenn man jetzt über dieses kollektive Arbeiten und die Kammer spricht, dann wäre es natürlich total toll, wenn nicht nur dieser eine lineare Weg, der ja ist, Bachelorstudium, Masterstudium, 2 Jahre Architektin im Praktikum und dann kann man in die Kammer eintreten ist, sondern dass es da eigentlich auch ein bisschen nischigere Wege gäbe, um in eine Kammer eintreten zu können. Oder wenn wir jetzt nach unserem Masterstudium mit dem Kollektiv weitermachen würden, könnten wir ja auch nicht in die Kammer eintreten, wenn uns dann diese 2 Jahre Berufserfahrung fehlen würde. Also da irgendwie offener zu werden und auch andere Ansätze der Architektur zu akzeptieren, um in die Kammer eintreten zu können, was natürlich auch wichtig ist im Endeffekt. Wir wollen auch in die Kammer eintreten. Irgendwann gibt uns ja auch viel mehr Handlungsmöglichkeit, also das zu erweitern. Und für experimentelles Wohnen politisch könnte man natürlich einmal ansetzen, das ist natürlich jetzt mit unserem Projekt sehr verbunden, dass Büroleerstand geahndet wird, dass da einfach irgendeine Handhabe ist, die man hat, wenn man natürlich in leerstehenden Gewerbe- und Büroflächen sehr gut solche Projekte und experimentelle Wohnformate austesten kann. Das sind Räume, die eh nicht benutzt werden. Da traut man sich dann auch mal was zu machen, Experimente zu machen. Und da gibt es eben momentan noch gar keine Handhabe von der Politik. Es ist total in Ordnung, momentan Büro- und Gewerbeflächen leer stehen zu lassen. Und wenn es das nicht mehr wäre, hätte man natürlich als experimentierende Person da irgendeinen Hebel oder wenigstens einen Anreiz für den Eigentümer. Und dann ist natürlich ein Punkt noch, die Standards des Wohnens ein bisschen zu senken. Also natürlich auch nicht über einen gewissen Grad hinaus, aber diese ganze Genehmigungsproblematik, die es gibt, hindert natürlich total viele Experimente, wenn man erstmal einen Standard erreichen muss, den man fast nur mit Neubau erreicht. Und das ist jetzt mit so temporären Lösungen, ist es auch nochmal einfacher, von solchen Standards abzuweichen, weil es eben nicht dauerhaft ist und es dann genehmigungsrechtlich einfach funktioniert. Aber generell ist das natürlich auch was total hilfreich wäre.
Die Kammer sagt ja auch genau das, dass man die Wohnstandards auch wirklich nochmal hinterfragen muss und ob es wirklich der Schallschutz genauso sein muss und die Dämmung hier und dort und ob man da nicht auch mal andere Maßstäbe setzen kann, um überhaupt Wohnraum zu schaffen. Ich danke dir vielmals für das Interview und für die Auskunft. Emma Stiele.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war die 40. Episode des BAK-Podcasts Architektur statt Planung. Die nächste Episode erscheint in 4 Wochen, beziehungsweise am 1. November. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion Katrin Urbanek und ich, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.